Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr hierher gekommen seid. Uns alle verbindet eine Sache gemeinsam, und zwar jeder von uns hat ein Leben von Gott geschenkt bekommen. Wir werden zwar nicht alle die gleiche Anzahl an Herzschlägen und Atemzügen erleben können. Manche haben ein langes Leben, ein gesundes Leben. Manche haben ein kurzes und vielleicht auch von Schmerzen geplagtes Leben. Aber eine Sache, die ich immer wieder neu beobachtet habe, wenn ich auf einer Beerdigung bin, und ich war schon auf sehr vielen Beerdigungen, habe ich jedes Mal neu beobachten können. Und ich bin auch immer gespannt darüber gewesen, manchmal am gespanntesten darüber. Und zwar, was wird über diese Menschen, die gelebt und gestorben sind, was wird man über sie sagen? Was hat denn diese Person, die aus dem Leben genommen wurde, erlebt? Was war dieser Person wichtig? Wofür hat sie gelebt? Was hat sie ausgemacht? Was für einen Charakter hat sie gehabt? Und manchmal, als ich dann schon als kleiner Junge dastand, ich musste immer mit auf all die Beerdigungen, auch verbunden durch die Gemeinde, ich musste da mit und habe mich gefragt, was waren das für Menschen? Und jetzt bekomme ich eine Zusammenfassung aus dem Leben dieser Menschen. Was werden die Menschen über dich sagen? Ich meine, überleg mal, du lebst Tag für Tag, Jahr für Jahr. Du durchlebst all die Jahre durch deine Erfahrungen. Du triffst Entscheidungen, die deinen Weg beeinflussen. Aber am Ende deines Lebens, wenn du gestorben bist, da wird irgendjemand in einer 7-minütigen Art und Weise deinen Lebenslauf zusammenfassen. Und was werden die Menschen sagen, die dich kannten? Was werden sie hervorheben aus deinem Leben? Keiner will ein unbedeutendes Leben führen. Jeder will für irgendetwas gelebt haben, oder? Aber wenn wir nicht mehr da sind, können wir auch nichts mehr erreichen. Können wir auch nichts mehr ändern. Dann ist es, wie es ist. Und mit wenigen Worten wird dann vielleicht mit einem Meißel irgendein Spruch oder ein Satz, der uns beschreiben soll, in einen Grabstein geschlagen. Was für die Menschen um uns herum dann übrig bleiben wird, ist nur ein Hinweis. Ein Hinweis, wofür wir gelebt haben. Entweder werden die Menschen durch unser Leben, wenn sie uns beurteilen am Ende, einen Hinweis dafür bekommen, dass wir für Jesus gelebt haben. Oder für uns selbst. Auf eine dieser zwei Dinge wird unser Leben hinweisen. Und heute wollen wir uns in dieser Reihe Philemon etwas genauer ansehen und uns diese Frage auch mitnehmen. Wie hat er gelebt? Wofür stand dieser Mann? Was hat ihn ausgemacht? Was haben die Menschen über ihn gedacht? Was für ein Zeugnis hat er vor den Menschen gehabt? Und was hat ihn letztendlich zu einem Menschen der Gnade gemacht? Das haben wir heute vor, und ich möchte gerne den Text auch einmal dazu lesen. Verse 4 bis 7. Philemonbrief, Verse 4 bis 7. Ich danke meinem Gott, indem ich dich alle Zeit erwähne in meinen Gebeten, da ich höre von deiner Liebe und von deinem Glauben, den du an den Herrn Jesus und die du zu allen Heiligen hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, das in uns ist, gegen Christus Jesus. Denn ich hatte große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Das Erste, das wir uns anschauen möchten, ist sein Zeugnis. Was haben die Menschen über ihn gesagt? Was haben andere Menschen, die Philemon kannten, über ihn gesagt? Paulus, er war ja weit weg von Philemon. Das waren ungefähr 1700 bis 2000 Kilometer Entfernung gewesen. Eine Reise von ungefähr 8 Wochen. Trotz dieser großen Entfernung hört Paulus von dem Glauben und von der Liebe Philemons. Und er betet alle Zeit für ihn. Und er beginnt diesen Brief auch damit und sagt, mein lieber Bruder, ich bete alle Zeit für dich. Ich danke Gott alle Zeit für dich, weil ich höre von dir, wie du lebst, wie du bist. Wenn Paulus also an Philemon denkt, dann hat er viel Grund dafür, Gott zu danken und zu Gott zu beten. Und das tut er auch nicht nur gelegentlich, sondern er sagt hier, indem ich dich alle Zeit erwähne in den Gebeten. Aber jetzt tut Paulus etwas, das er nur selten getan hat. Er lobt Philemon in einer Art und Weise, wie wir es nur seltenst in Briefen von ihm finden können. In einer so herzlichen und liebevollen Art und Weise. Und was uns auffällt, ist, er lobt ihn viel mehr für sein Wesen, für die Art, wie er ist, und weniger für gewisse Taten, die er getan hat. Und er hebt da zwei Dinge hervor. Es ist die Liebe und es ist der Glaube, den er hat. Paulus, er lobt Philemon nicht für Taten, die er vollbracht hat. Er sagt nicht, Philemon, als du zum Glauben kamst, als wir uns irgendwo getroffen haben, voraussichtlich in Ephesus, durch die Verkündigung des Evangeliums hast du danach Gemeinden gegründet. Er sagt nicht, du hast große Predigten gehalten, durch die andere Menschen zum Glauben gekommen sind. Sagt er auch nicht. Er lobt ihn nicht für Evangelisation oder Jüngerschaft. Er lobt ihn nicht dafür, dass er große Dinge getan hat, irgendwo rumgereist ist und Gemeinden gegründet hat. Nein, er lobt ihn dafür, für seinen Glauben an Gott, für sein Vertrauen in seiner Beziehung zum Herrn, für seine Liebe, die er zu Jesus und zu allen Gläubigen hat. Das ist eine Ermutigung für Paulus. Und er lobt Philemon dafür. Ich habe mich so gefragt, was würden wir heute an anderen Menschen loben? Die Menschen, die viel mit mir zusammen sind, haben im Laufe der Jahre immer wieder gesagt, Dani lobt nicht. Weder auf der Arbeit noch in der Gemeinde. Ich habe die letzten Jahre versucht, daran zu arbeiten. Aber wenn wir Dinge loben, was tun wir dann? Es fällt Schwaben schwer, Russlanddeutschen auch. Aber wenn wir es dann doch tun, dann heben wir doch Dinge hervor, die man getan hat, oder? Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich oder sonst etwas. Was loben wir denn an Menschen? Wir loben meistens ihre Leistungen. Wenn jemand Gutes vollbracht hat, dann loben wir vielleicht diese Person. Aber wie oft loben wir jemanden für die Art und Weise, wie er ist, für sein Wesen? Wenn wir etwas Gutes über jemanden sagen würden, dann finden wir das meistens in Form von der Begabung, einem Dienst, für den wir uns bedanken, den wir schätzen, vielleicht für Erfolg oder für ein Wissen oder eine Erkenntnis. Aber ein Menschen, etwas Gutes über einen Menschen zu sagen, nur auf Grundlage seines persönlichen Glaubens, den man von außen sehen kann, und über die innere Liebe, die man anderen Menschen gegenüber verspürt, ist nicht etwas Alltägliches, das wir die ganze Zeit erleben würden. So ein Zeugnis, das Paulus hier von Philemon bekommt und ihm zurückgibt, das passiert wahrscheinlich nicht über Nacht. Hier geht es nicht darum, dass Philemon ein paar Mal etwas Gutes getan hat, sondern er spricht hier über seine Lebensweise, über die Art und Weise, wie Philemon lebt. Wenn sich diese Botschaft von Philemon, seinem Charakter, über 2000 Kilometer zieht, dann können wir davon ausgehen, dass Philemon nicht nur für sich war, sondern viele Menschen das miterleben konnten und viele Menschen das sehen konnten, dass auch die betroffenen Menschen letztendlich bis zu Paulus gereist sind. Aber wir hier von uns, wenn unser Zeugnis, dein persönliches Zeugnis, weiter wie 50 Kilometer geht, ist das wahrscheinlich schon etwas Besonderes. Philemon, sein Zeugnis reichte bis zu Paulus 2000 Kilometer und er schreibt ihm diesen Brief, um ihn darin auch das anzuerkennen, wie Philemon war. Das ist nicht etwas, was Philemon über sich selbst sagt, nichts, was er in seinen Lebenslauf schreiben würde, sondern Paulus selbst gibt ihm das zurück, weil die Menschen so etwas über Philemon gesagt haben. Das erinnert uns vielleicht an Sprüche 27, da heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein Tag gebiert. Es rühme dich ein anderer und nicht dein Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. Und genau das passiert hier. Philemon hält nicht viel auf sich, sondern das, was hier geschrieben ist, das sagt er nicht selbst über sich, das sagen Menschen über ihn. Das ist die Art und Weise, wie sie ihn kennengelernt haben in erster Linie. Lasst uns vielleicht noch einen Blick darauf werfen, was genau Paulus hier hervorheben will. Denn er schaut nicht zuerst darauf, was Philemon tut, sondern was ihm wichtig ist, wofür er lebt. Das wird hier sichtbar, nicht nur seine Liebe und sein Glaube, sondern auch seine Beziehung zum Herrn und seine Liebe zu Menschen. Die Bibel, die malt uns das immer wieder neu auf und vergleicht den Gläubigen mit einem Baum. Und wir könnten sagen, ein Baum, er weist Früchte auf und wir sehen die Früchte und das ist das, was für uns ein Baum oft schön macht. Aber die Früchte sind für den Baum in erster Linie nicht entscheidend. Wenn der Baum keine guten, gesunden Wurzeln hat, kann er auch keine entsprechende Frucht tragen. Und Paulus, er schreibt hier Philemon nicht auf Grundlage seiner Früchte in erster Linie, sondern er schreibt ihm aufgrund seiner Wurzeln. Der Glaube und die Liebe, das sind Dinge für Paulus, die er hervorheben will, weil sie aus dem Herzen kommen und weil sie einen Menschen dazu befähigen, das zu tun, was Gott für unser Leben will. Paulus, der interessiert sich in allererster Linie dafür, wie es mit dem Herzen von Philemon aussieht, mit seinem ganz persönlichen Glaubensleben, mit seiner Liebe für andere Menschen. Sein erster Grund ist, zu danken, dass Philemon voller Liebe ist. Ist uns das heute eigentlich so wichtig? Das, was so für Paulus im Vordergrund stand, bevor er irgendetwas anderes sagt, spricht er über das Glaubensleben und die Liebe zu anderen Menschen in Philemon seinem Herzen. Und ich habe mich gefragt, kann es nicht manchmal sein in unserem Leben, in unserem Denken, dass es uns manchmal wichtiger ist, Dinge zu tun, als etwas zu sein? Kommt es uns nicht manchmal so vor, dass wir lieber die richtigen Dinge tun, die getan werden müssen, aber nicht, weil wir im Herzen davon überzeugt sind oder erfüllt sind, sondern weil es dran ist? Ist das nicht vielleicht heute genau die Gefahr für uns in unserem Glaubensleben, in die wir selbst hineinlaufen können, dass wir zwar äußerlich Dinge tun, die richtig sind und auch wichtig sind, ohne Glauben oder ohne Liebe? Wie schnell würde uns unsere Kraft verlassen, wenn wir nicht aus der Beziehung Jesu heraus leben? Wie schnell würden wir aufhören, Menschen gerne, leidenschaftlich, voller Liebe zu dienen, wenn das nicht unser Antrieb ist, wenn wir keine Liebe haben? Wir können uns entscheiden, mit wem wir Zeit verbringen. Wir können uns entscheiden, womit wir unseren Tag füllen. Wir können uns entscheiden, welchen Dienst wir annehmen und auch ausüben. Aber der Glaube an Jesus und die Liebe zu Menschen entspringt einer viel tieferen Ebene. Es ist die Beziehung zu Jesus. Daraus kommt die Kraft, die wir für unser Leben brauchen. Paulus betet hier die Worte: Ich danke meinem Gott. Er sagt nicht, Philemon, ich bin stolz drauf, was du aus dir gemacht hast und ich lobe dich für deine guten Leistungen. Er sagt nicht, ich bin stolz drauf, wie du deine Gaben weiterentwickelt hast, wie du gute Werke gesammelt hast. Nein, er sagt, ich bin Gott dankbar dafür, was er aus dir gemacht hat. Ich bin Gott dafür dankbar, dass er durch seine Gnade in deinem Leben gewirkt hat. Ich danke Gott für den Glauben, den er dir in deinem Herzen bewirkt hat. Ich danke Gott für die Liebe, die er dir in dein Herz hineingegeben hat, dass du daraus leben kannst. Ihr Lieben, wie schnell kommen wir dahin, dass wir uns in unserem eigenen Leben auf äußerliche Dinge konzentrieren, Dinge, die man sehen kann, und vergessen die inneren Dinge, die man nicht sehen kann. Wie schnell sind wir bereit, einen Dienst zu machen und wenn es gut angekommen ist, wenn es erledigt ist, dann sind wir zufrieden damit. Aber wir haben nicht aus Liebe gedient. Wir haben nicht aus Überzeugung gedient. Wir sind froh, wenn es nach außen hin gut aussehen kann. Vielleicht erwischen wir uns manchmal, wie wir auch in der Gemeinde miteinander sprechen können, in persönlichen Gesprächen. Und dann erwischen wir uns, wie wir über die äußeren Dinge des Lebens reden, oder? Unsere Jobs, unsere Häuser, unsere Autos, unsere Familien, über unsere Kinder, über unsere Gesundheit, unseren Dienst, unser Geld, unser Urlaub, das Weltgeschehen, Israel oder sonst irgendetwas, was zweitrangig ist. Manchmal sogar theologische Themen, die zweitrangig sind. Aber was sind all diese Gesprächsthemen wert, wenn unser Herz außen vor bleibt? Wenn da kein persönlicher Bezug in unser Innerstes hinein gelangen kann, zu unserem Herzen, wo wir glauben, wo wir leben. Was ist unsere Sichtweise auf Geld und Gemeinde überhaupt wert, wenn es im Glauben und der Beziehung zu Gott nicht gut geht? Was bringt uns der Gottesdienstbesuch und der Dienst, wenn wir keine Liebe füreinander haben? Das ist Paulus wichtig. Das ist das Erste, worauf er eingeht. Bevor er irgendetwas sagt, geht es in die persönlichste Ebene, die wir haben können. Unser Glaubensleben zu Jesus und unsere Liebe für andere Menschen. Ein Missionar aus Neuguinea kehrte nach einigen Jahren in den Dienst, von dem Dienst zurück, nach dem Missionsdienst nach Amerika. Und ein Freund fragte ihn, ja, was hast du dort vorgefunden? Wie ging's dir dort? Und seine Antwort war schonungslos ehrlich. Er sagte, ich habe etwas vorgefunden, das hoffnungsloser aussah, als wäre ich in einen Dschungel zu einer Horde Tiger geschickt worden. Das war seine Zusammenfassung über seinen Dienst. Und der Freund fragt mehrmals nach und der Missionar erklärt dann. Er sagt, die Menschen waren so verkommen, dass sie völlig frei von dem moralischen Empfinden zu sein schienen. Sie waren schlimmer als Tiere. Wenn eine Mutter ein kleines Baby trug und es zu weinen begann, warf sie es in den Graben und ließ es sterben. Wenn ich einen Mann sah, der seinen Vater das Bein brach, ließ er ihn am Straßenrand liegen, damit er dort starb. Sie hatten kein Mitgefühl und sie wussten nicht, was es ist. Und dieser Freund, der ist schockiert, diese Geschichte zu hören und sagt, ja, und was hast du jetzt gemacht? Was hast du gepredigt? Er sagt, gepredigt? Gar nichts. Ich habe nicht gepredigt. Ich habe gelebt. Den Freund interessiert das und er fragt, ja, wie hast du gelebt? Und er sagt, wenn ich dieses weinende Kind in diesem Graben habe liegen sehen, dann habe ich es aufgenommen, habe es getröstet, habe ihm ein Zuhause gegeben. Wenn ich einen Mann mit einem gebrochenen Bein sah, habe ich ihn versorgt, bis er wieder gesund war. Wenn ich Menschen in Not sah, nahm ich sie auf und hatte Mitleid mit ihnen und kümmerte mich um sie. So habe ich gelebt. Und die Menschen kamen und fragten, was bedeutet das? Warum lebst du so? Dann hatte ich eine Chance und verkündete das Evangelium. Der Freund fragt, hattest du Erfolg? Und er sagt, als ich ging, hinterließ ich eine Gemeinde. Dieser Missionar, er ging nicht in dieses Land mit einer besonderen Strategie. Er hielt keine Predigten von oben herab und wartete, bis die Menschen selbst Interesse entwickeln. Er zeigte sich nicht als was Besseres, nein, er liebte sie einfach. Mehr hat er nicht getan. Er liebte sie einfach. Und er glaubte, dass wenn Gott so viel Mitgefühl mit ihm haben würde, dann würde er es auch gebrauchen können durch ihn. Und ich will die Einleitungsfrage noch einmal hervorheben. Welches Zeugnis ist dir wichtig? Was sollen die Menschen über uns sagen können? Was sollen sie in uns sehen können? Wie viel wertvoller und wie viel wichtiger ist es, dass wir einen festen, treuen Glauben an Jesus haben? Dass wir aus dieser Beziehung zu ihm heraus leben können? Wie viel wichtiger ist es als jeder Dienst, jede Tat, jedes andere Zeugnis, dass wir wahre Liebe zu Menschen haben? Damit beginnt Paulus das, was er über Philemon sagt. Als Weiteres sehen wir Frucht, was andere durch Philemon erlebt haben. Nachdem Paulus erst über das Glaubensleben und die Liebe spricht, so wie das Evangelium in unser Herz kommt und dort beginnt zu wirken, muss das immer auch zur Folge haben, dass das sichtbar in unserem Leben wird. Frucht nennen wir das. Obwohl Paulus den Philemon also irgendwie auch lobt oder ihm das Zeugnis zurückkommen lässt, was Menschen über ihn sagen, von seinem Glauben und seiner Liebe, betet er dafür, dass er dort nicht stehen bleibt. Christen wachsen nie aus. Keiner von uns ist irgendwann ausgewachsen und kann nicht mehr dazulernen. Die Gnade Gottes, sie will jeden Tag in unserem Leben einen Dienst an uns erweisen, uns zum Wachstum bringen. Wir werden niemals so weit sein, dass wir nicht mehr sündigen werden oder sündigen können. Unser Leben lang werden wir von der Gnade Gottes abhängig sein. Und Paulus, er betet dafür, und er spricht hier immer noch über sein Gebetsleben, er betet dafür, dass der Glaube, den er mit Philemon verbindet, immer mehr zunimmt in ihm. Dass er wirksam werde. Wir sollten uns nicht darauf ausruhen, welche Fortschritte wir irgendwo in unserem Glaubensleben vielleicht schon hinter uns haben. Wir sind jeden Tag von der Gnade Gottes abhängig. Und auch jeden Tag von Gebet abhängig, damit wir im Glauben wachsen können. Und wisst ihr, ich persönlich, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich in meinem Gebetsleben mich vor allem auf Dinge beziehe, die nicht so gut laufen. Ich erwische mich oft dabei, dass ich so ein typischer Problembeter bin. Das heißt, meine Gebetsanliegen beschäftigen sich vor allem mit herausfordernden Dingen und problematischen Dingen. Und da, wo Probleme da sind, Entscheidungen getroffen werden müssen, Krankheit, Leid oder Not oder Ratlosigkeit, da ist mein Gebet viel tiefer und viel ausdauernder als in all den anderen Lebensbereichen, wo es gut ist. Aber Paulus betet hier für Philemon, dass er im Glauben zunimmt, obwohl er keinen Grund zur Sorge hat. Obwohl er sich keine Sorgen um Philemon machen muss, sagt er, ich bete für dich, obwohl du ein gutes Zeugnis hast, obwohl ich höre von deinem tiefen Glauben, obwohl ich höre von deiner Liebe, die du zu allen Gläubigen hast. Ich bete für dich, dass dein Glaube immer noch mehr wirksam werde, dass du immer noch weiter wachsen kannst. Wir dürfen das feststellen, erstens, dass wir alle tägliche Gnade brauchen, dass wir im Glauben zunehmen können und zweitens, dass wir das Gebet voneinander brauchen, damit wir im Glauben wachsen können. Wir brauchen diese zwei Dinge. Wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes jeden Tag. Wir sind angewiesen auf das Gebet voneinander und füreinander, damit wir im Glauben wachsen können. Und er beschreibt das so ein bisschen und sagt, das Ergebnis davon, das Ergebnis im Glauben zu wachsen, bedeutet, das Gute zu erkennen. Das Gute, das in Jesus ist, zu erkennen. Da müssen wir vielleicht kurz einen Moment stehen bleiben, um uns darüber bewusst zu werden. Denn für Paulus bedeutet es, im Glauben zu wachsen, nicht in erster Linie, dass wir mehr tun im Glauben, dass wir mehr dienen im Glauben, mehr lesen müssen, mehr beten müssen, mehr dienen müssen. Nein, für Paulus bedeutet es, im Glauben zu wachsen, dass wir mehr von dem Guten erkennen, das in Jesus ist. Dass wir in Jesus haben. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, Philemon, ich bete dafür, dass du immer mehr erkennst, wie viel Gnade Gott dir in deinem Leben geschenkt hat. Wie viel Gutes er dir gegeben hat in Jesus. Und das lässt Paulus immer wieder anklingen. Es geht nicht darum, dass wir immer neue Dinge haben, immer weiter werden, sondern immer tiefer verwurzelt werden. Je tiefer wir die Gnade Gottes für unser Leben begreifen, umso einfacher werden wir auch anderen Menschen gegenüber in Gnade leben können. Und Paulus, er lässt hier Philemon wissen, dass er sehr viel Freude und Trost hat über Philemon. Die Art, wie Philemon lebt, wie er Menschen seine Liebe zeigt, das erfreut Paulus, das tröstet ihn. Er wird getröstet, wenn er sehen kann, so lebt dieser Mann durch das Evangelium. Paulus selbst wurde gebraucht, um den Samen auszustreuen. Und all das ist in Philemon aufgegangen und Gott wirkt in ihm und Gott gebraucht ihn. Damit wir vielleicht besser diese Freude und den Trost von Paulus verstehen und nachvollziehen können, müssen wir darauf achten, was Paulus hier über ihn sagt. Er sagt, wodurch ist er getröstet? Durch deine Liebe. Weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Voraussichtlich hatte Philemon ein großes Haus. Wenn er einige Sklaven hatte, hatte er ein großes Grundstück und war ein wohlhabender Mann. Und viele der Gläubigen, sie kamen zu ihm und vermutlich traf sich auch die Gemeinde bei ihm im Haus. Und durch seine Liebe stellt er nicht nur sein Zuhause zur Verfügung, wie es der Text hier sagt, sondern er versorgt die Gläubigen auch in ihrem Herzen durch seine liebevolle Art. Paulus beschreibt es so, er sagt, die Menschen, die bei dir waren, sie sind durch deine Liebe erquickt worden. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort oft gebrauchst in deinem Alltag. Ich nicht. Mit diesem Wort können wir heute wahrscheinlich nicht mehr so viel anfangen oder wir verwenden es zumindest nicht oft. Aber man könnte auch sagen, die Menschen, die bei dir waren, Philemon, sie sind durch dich zur Ruhe gekommen. Sie haben durch dich neue Kraft empfangen. Sie wurden bei dir neu belebt. Paulus sagt also, Philemon, durch deine Liebe, die du anderen Menschen gezeigt hast, sind gläubige Menschen zur Ruhe gekommen, haben bei dir neu aufgetankt, wurden bei dir neu ausgerichtet, wurden belebt. Damit jemand ruhig werden kann, muss er vorher unruhig gewesen sein. Damit jemand neue Kraft empfangen kann, muss man kraftlos gewesen sein. Paulus redet also von Menschen, die niedergedrückt, kraftlos, unruhig waren, als sie zu Philemon kamen. Und als sie von ihm wieder weggegangen sind, hatten sie neue Hoffnung, neue Kraft, Leben in sich. Diese Menschen waren bei Philemon angenommen. Er hat sich Zeit für sie genommen, er hat ihnen gedient, ihnen geholfen, sie ausgerichtet. Philemon hat etwas getan, das uns heute allzu oft schwerfällt. Er hat Gastfreundschaft praktiziert. Gastfreundschaft ist nicht, ich lade meine Freunde ein und habe eine gute Zeit mit ihnen. Das ist selbstverständlich. Gastfreundschaft bedeutet, den Fremden aufzunehmen. Menschen aufzunehmen, die man gar nicht so gut kennt. Philemon war genau so. Er war gastfreundlich. Hatte immer offene Türen für die Menschen um ihn herum. Und sie kamen zu ihm und sie wurden aufgenommen und bekamen, was sie nötig hatten. Nicht nur materiellen Sinn, vermutlich hat Philemon sie auch finanziell dann versorgt und ihnen Dinge mitgegeben. Aber nicht nur das, sondern er hat ihnen auch geistlich gegeben, was sie brauchten. Die Bibel sagt das an vielen Stellen. Ich habe die Stellen auch hier auf der linken Seite mit angefügt. In Römer 12, Vers 13 heißt es, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Hebräer 13, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch diese haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Man kann also auch gastfreundlich sein mit Murren, innerlich zumindest. Die Bibel ist voll davon, ich habe nur einige wenige Stellen genommen, aber genau das sollen wir tun. Wir sollen unser Haus und alles, was wir haben, dazu nutzen, Menschen aufzunehmen, sie zu beherbergen, ihnen Gutes zu tun, sie einzuladen, sie im Glauben stärken. Das ist nicht eine optionale Tugend, die man mal eben machen kann. Das ist eine Aufforderung. Das ist ein Glaubensinhalt. Dadurch sollen wir unsere Liebe, die wir füreinander haben, zum Ausdruck bringen. In unserer heutigen Zeit tun wir uns ein bisschen schwer damit. Man wird immer weniger eingeladen. Wenn man etwas feiert, geht man lieber in ein Restaurant, weil es einfacher ist. Wenn man einen Geburtstag feiert, lässt man das Essen und die Getränke von den Gästen mitbringen. Das organisiert man oft nicht mal mehr selber. Geht gar nicht. Man will es sich so leicht wie möglich machen. Wir sehen Gastfreundschaft heute oft als eine Last an. Nicht als eine Freude. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die Welt uns vorlebt, die sich gerne auch mal hier und da in die Gemeinde einschleichen will. Man will sich wenig Aufwand machen. Aber wir haben diese Liebe, die sonst niemand hat. Wir haben diese Liebe, die sichtbar werden kann durch Gastfreundschaft, die die Welt nicht hat, sich gegenseitig einzuladen, Zeit zu verbringen, Gemeinschaft zu haben, im Glauben dadurch auch ermutigt zu werden. Das ist eine Art in der Gemeinde, wie wir Gastfreundschaft leben sollen. Wir könnten es vergleichen, die Gastfreundschaft, mit einem Akku. Wir verbringen Zeit mit Menschen und wir sehen Gastfreundschaft oft wie ein Akku an, der dann leer gesaugt wird. Wir laden Leute ein und die saugen unsere ganze Kraft aus oder andersrum. Wir verlieren dadurch vielleicht Energie, wenn Menschen dann bei uns sind. Aber Philemon war anders. Er war kein Akku. Philemon war das Ladegerät. All die Menschen, die zu ihm kamen, die waren danach nicht leer gesaugt, sondern voll aufgeladen, gestärkt und ermutigt. Ihm war es wichtig, nicht nur dieses Prinzip der Gastfreundschaft auszuleben, sondern ihm war es noch viel wichtiger, ihnen genau darin seine Liebe zu zeigen und zu sehen, wie sie im Glauben und in der Liebe Gottes ermutigt werden. Und so ist das. Entweder werden die Menschen durch die Gemeinschaft mit uns gestärkt und aufgeladen sein, oder wir werden sie leersaugen und sie entmutigen. Auf der einen Seite können wir für Menschen eine Stärkung sein und wie ein Ladegerät wirken, das Gott gebrauchen will. Auf der anderen Seite können wir auch einfach wie ein Verbraucher sein, der ihnen die Kraft raubt. Und das ist eine Frage, die wir auch mitnehmen dürfen, wenn wir über unsere Lebensfrucht nachdenken. Haben die Menschen, die mit uns zu tun haben, die Menschen, die bei uns sind, nachdem sie von uns wieder gehen, sind sie dann ermutigter, Jesus nachzufolgen als davor? Haben wir sie gestärkt durch unser Leben, unsere Worte, unsere Gedanken? Oder sind die Menschen, nachdem sie wieder hinausgehen, entmutigter, Jesus nachzufolgen durch unser Leben, durch unsere Gedanken, durch unsere Worte, weil wir sie dadurch ausgebremst haben? Möge Gott uns gnädig sein, dass wir Menschen der Gnade sind. Eine Ermutigung für andere Menschen. Dass wir aus Liebe handeln. Dass Gott uns gnädig ist, dass Menschen in unserer Gegenwart zur Ruhe kommen können und auftanken können, weil wir für sie eine Ermutigung sind. Und zuletzt der Test, wie andere Menschen durch Philemon Barmherzigkeit erfahren haben. Denn jetzt bittet Paulus in diesem Brief den Philemon darum, dass er seinen entflohenen Sklaven Onesimus wieder aufnimmt. Aber nicht mehr als sein Sklaven, sondern wie ein Bruder, der jetzt nicht mehr unter ihm ist, sondern neben ihm. Nicht mehr als Sklave, sondern als sein Glaubensbruder, die Hand in Hand in der Gemeinde dienen können. Wir könnten sagen, das ist wie ein Glaubenstest für Philemon selbst. Er hat ein gutes Zeugnis, die Frucht in seinem Leben ist sichtbar, aber kann er diesen Test bestehen? Wird Philemon das Richtige tun? Onesimus ist von Philemon geflohen und hat ihn beraubt. Zumindest hat er ihn mindestens darin beraubt, dass er von Philemon gekauft wurde und Philemon dadurch sozusagen in Vorkasse gegangen ist, und der Sklave all die Jahre durch die Arbeit diesen Betrag ausgleichen würde. Da er geflohen ist, hat er seinen Herrn beraubt. Und es ist Paulus ein wichtiges Anliegen, dass hier das Evangelium wirksam wird. Und er selbst sagt, ich bin bereit. Wenn es diese Schuld gibt, wenn es eine offene Rechnung gibt, bin ich bereit, Paulus, das zu bezahlen, das auszugleichen, was er dir schuldig ist. Das werden wir uns später dann nochmal genauer ansehen in der übernächsten Bibelstunde oder in der nächsten. Aber was wir hier festhalten können, ist, das war für Philemon nicht leicht. Es ist nicht leicht zu vergeben, wenn wir einen echten Schaden erleiden mussten. Vergeben hört sich leicht an, wenn es kleine Dinge sind. Aber es ist nicht so leicht, wenn die Verletzungen tief sitzen in unserem Leben. Wenn wir manchmal selbst auch die Konsequenzen dessen tragen müssen als Verletzte. Und genau dort wird ein Christ auf die Probe gestellt, denn befähigt dich die Gnade Gottes auch anderen zu vergeben, wenn sie gesündigt haben. Das ist ein Grundsatz in der Schrift. Während Philemon diesen Brief, müsst ihr euch so vorstellen, die Briefe wurden gemeinsam übergeben. Das heißt, Tychikus und Onesimus, sie kamen zusammen dort an und sie haben diese Briefe abgegeben. Während also Philemon wahrscheinlich von Onesimus selbst diesen Brief bekommt und ihn öffnet und ihn liest, wird wahrscheinlich im Raum nebenan der Brief an die Kolosser gelesen, die sich auch dort getroffen haben. Und als Philemon liest, dass Paulus ihn darum bittet, Onesimus zu vergeben, lesen die Kolosser im Nebenraum vielleicht diese Worte in Kapitel 3, Vers 13, Kolosser 3, Vers 13, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Keine leichte Situation für Philemon, oder? Christen können vergeben, aus reinem und ganzem Herzen, aber das heißt nicht, dass es leicht ist. Und genau hier wird Philemon sein Glaube auf die Probe gestellt. Onesimus steht jetzt vor ihm, drückt ihm diesen Brief in die Hand von Paulus. Wir können uns fragen, Philemon könnte ihn töten lassen. Er könnte ihn auspeitschen lassen. Er könnte ihn zurück als Sklaven nehmen und ihn hart arbeiten lassen. Sie könnten aber auch in der Gemeinde gemeinsam dienen. Die Gnade Gottes in unserem Leben kann bewirken, dass wir bereitwillig und gerne vergeben können. Nicht nur es auszusprechen und die Last weiterhin zu tragen, sondern es wirklich zu tun. Aber das entspringt nicht unserer Natur. Wir sind nicht so. Wir würden es am liebsten anders machen. Wir wünschen uns dann vielleicht lieber Vergeltung und Strafe. Aber die Gnade Gottes ändert unsere Natur, dass wir durch seine Gnade eine übernatürliche Kraft empfangen können, zu vergeben, wo es andere nicht können. Ich musste in dieser Vorbereitungszeit an die Geschichte von Richard und Sabina Wurmbrand denken, die als Christen in Rumänien während der Zeit des Kommunismus lebten. Und sie erlebten dort viele Ungerechtigkeiten, viel Folter, viel Leiden für Christus. Und die Familie von der Sabina Wurmbrand wurde, ja, sie waren jüdischer Herkunft und sie wurden dann nach Goltau gebracht. Und ihre Eltern, ihre Schwestern und ihr 12-jähriger Bruder und auch der Rest der weitläufigen Verwandtschaft wurde dort umgebracht. Und jetzt war dieses Ehepaar gemeinsam mit ihrem 2-jährigen kleinen Sohn bei einer Familie untergekommen und dort zu Gast. Gleichzeitig war dort ein Soldat zu Besuch bei dem gleichen Gastgeber, der die Familie von der Sabina Wurmbrand selbst getötet hatte, der dort gedient hat und hunderte Menschen an diesem Standort erschossen hatte. Das wusste die Sabina nicht und sie schlief bereits, während Richard Wurmbrand mit dem Soldaten sprach. Und er sagte ihm, dass er vermutlich der Mann war, der diese ganze Verwandtschaft getötet hatte. Und dann sagte Richard Wurmbrand zu ihm, ich möchte ein Experiment machen. Ich werde meine Frau wecken und ihr sagen, wer sie sind und was sie gemacht haben. Und ich kann ihnen sagen, was passieren wird. Meine Frau wird ihnen gegenüber keinen Vorwurf äußern, sondern sie umarmen wie ein Bruder und ihnen die beste Mahlzeit zubereiten. Und sie reden weiter und dann sagt er zu ihm Folgendes. Er sagt, wenn nun Sabina, die eine Sünderin ist, wie wir alle, so vergeben und lieben kann, wie kann dann erst recht Jesus, der die vollkommene Liebe ist, ihnen vergeben und sie lieben? Diese Worte durchdringen diesen Soldaten an Ort und Stelle in seinem Herzen und er sieht nur noch seine Verzweiflung. All sein Stolz über seine Taten verschwindet und er sinkt augenblicklich zu Boden und bittet um Vergebung und weint bitterlich über seine Sünde und kehrt dort an diesem Ort um. Als ob das nicht schön genug wäre, sagt Richard Wurmbrand zu ihm, ach ja, ich habe dir ein Experiment versprochen, ich halte mein Versprechen. Er geht in diesen Raum und weckt seine Frau auf und sagt, hier ist ein Gast, der hat eine ganze Familie umgebracht. Aber er hat gerade Buße getan und er glaubt an Jesus. Sie wartet ein paar Minuten und kommt dann zurück oder kommt in den Raum rein, wo auch der Soldat ist. Sie umarmt ihn und sie weinen beide. Und anschließend geht sie in die Küche, mitten in der Nacht, bereitet ihm das größte Essen, das er nie erwartet hätte, um ihm diese Mahlzeit zuzubereiten und Gemeinschaft zu haben und ihn als einen Bruder anzunehmen. Das ist Gnade, die in uns wirkt, wozu Gnade uns befähigen kann, sie auch anderen Menschen weiterzugeben. Übrigens, das ist ein Ausschnitt aus dem Buch Ungebrochen, das heißt jetzt nicht mehr so, das ist, wurde neu aufgelegt. Das ist die chronologisch die Geschichte von Richard Wurmbrand, wurde neu aufgelegt, heißt jetzt, glaube ich, Wurmbrand oder so. Ich glaube, der Büchertisch hat auch ein Exemplar bestellt, müsste bald ausliegen, falls ihr Interesse daran habt. Paulus, er bittet jetzt Philemon dann in Vers 20 und sagt, ja, Bruder, ich möchte Nutzen haben an dir im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Und so ist das, wenn wir bereit sind, anderen Menschen zu vergeben, dann ist die Folge, dass andere dadurch auch Freude an uns haben, dass sie ermutigt werden. Paulus wollte diesen Nutzen haben und er war vielleicht auch unruhig, wie es mit Onesimus sein würde. Und er sagt, bring du mein Herz zur Ruhe, indem du ihm vergibst. Es gibt nichts, das uns Christus ähnlicher macht, wie das, anderen Menschen bereitwillig zu vergeben. Jesus, während er am Kreuz hing, betete er für die Menschen um Vergebung. Stephanus, während er gesteinigt wurde, betete für die Menschen um Vergebung. Da, wo wir bereit sind, anderen Menschen zu vergeben und das Gute zu suchen, leben wir Christus ähnlich. Das sind die drei Bereiche, die wir bei Philemon sehen können. Sein Zeugnis, die Frucht und den Glaubenstest, dass er Onesimus vergeben hatte und ihn angenommen hat. Das wurde sichtbar. Die Frage ist, in welchen dieser Bereiche müssen wir heute wachsen, indem wir von der Gnade geprägt werden? Unsere Beziehung zu Jesus, unsere Liebe zu den Menschen, unser Dienst an Menschen, unsere Vergebungsbereitschaft. Lass uns auch diese Gedanken mitnehmen in unsere Überlegungen, in unsere Gedanken, damit wir dadurch uns neu darauf einlassen können und Gott darum bitten können, dass wir durch seine Gnade geprägt und verändert werden. Amen.